lese ein paar Verse aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Der erste steht in Markus Kapitel 1. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Lukas Kapitel 5. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Johannes Kapitel 6. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Matthäus Kapitel 26. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die letzten Verse, die ich lese, stehen in Matthäus Kapitel 11. Dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen.
So, hört ihr mich? Gut? Ja? Sehr gut. Die Techniker sagen nichts, aber ich denke, sind auch zufrieden. Schön, heute mal wieder hier zu sein und predigen zu können, auch mit ein paar Problemen mit der Maske. Freut es mich, dass ich heute hier sein kann und über ein spannendes Thema mit euch reden darf. Und zwar über das Thema Stille, hat Aaron ja schon gesagt. Und mich hat in den letzten Wochen des letzten Jahres eine Serie sehr gefesselt, eine Serie auf YouTube. Da laufen manchmal auch Serien oder Folgen, die immer wieder kommen, und zwar die Serie Seven vs. Wild. Hat irgendjemand das geguckt? Weiß das? Kennt das irgendjemand? Ah, der Paul, sehr gut. Einer wenigstens, der weiß, worüber ich rede. Das war eine Serie, wo 7 Leute losgeschickt wurden, und diese 7 Leute durften jeweils nur 7 einfache Gegenstände mitnehmen. Und sie wurden losgeschickt und wurden irgendwo in der Wildnis in Schweden alleine ausgesetzt für 7 Tage. Also 7 Leute, 7 Gegenstände für 7 Tage, ganz alleine, ohne Essen, ohne Trinken, durften Messer mitnehmen, irgendwas zum Feuer machen, aber halt nur 7 Gegenstände, Schlafsack war dann auch schon eine Sache. Und die wurden ausgesetzt, jeder für sich alleine, und sie mussten dann halt irgendwie überleben und gucken, wie sie damit so klarkommen mit dieser Situation. Und ich fand es total spannend, als mir jemand davon erzählt hat, dachte ich einfach so, ja, ich guck mal rein, aber ich war echt gefesselt. Und die Folgen waren total der Hit, also bei YouTube, wenn man jetzt guckt, die einzelnen Folgen haben über 5 Millionen Klicks, obwohl es auf Deutsch ist, also es war wirklich im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Ich habe mir im Anschluss daran tatsächlich auch so einen Feuerstahl gekauft und mache jetzt, wenn ich Lagerfeuer bei uns im Garten mache, immer mit Birkenrinde und Feuerstahl mein Feuer statt mit einem Feuerzeug und Papier. Also es hat mich geprägt, aber ich fand es total spannend zu sehen in diesen verschiedenen Folgen von dieser Serie, dass eine der größten Herausforderungen von diesen Leuten dort eine ganz andere war, als die ich irgendwie erwartet hätte, oder dass auch eine andere war, als die erwartet hätten. Natürlich war das Essen ein Problem. Sie hatten halt kein Essen. Mal haben sie geschafft, einen Fisch zu fangen, sonst gab es irgendwie nur Blaubeeren, die sie da irgendwie auf dem Boden gefunden haben für 7 Tage. Für manche war auch die Kälte ein Problem und die Nässe, weil es geregnet hat. Aber eine Herausforderung, wo echt viele mit zu kämpfen hatten, war das Alleinsein und die Stille dort. Also sie waren jeder für sich alleine, nicht 7 Mann zusammen, sondern jeder alleine. Und in der Folge, am Anfang in jeder Folge, gibt es so einen Einspieler, wie so ein Intro. Und da ist eine Aussage von einem Kandidaten, die das so auf den Punkt bringt. Die kam dann jede Folge am Anfang. Absolute Stille, absolut krass, sagt so jemand. Und die Teilnehmer haben sich dabei so gefilmt und dann immer, jeder hatte so eine Kamera dabei und jeder seine Erfahrungen von dieser Zeit so ein bisschen berichtet. Und es war total spannend, was das mit ihnen gemacht hat. So 7 Tage komplett ohne irgendeinen Einfluss von anderen zu sein, von anderen Menschen, aber auch komplett abgetrennt sein von allen digitalen Einflüssen und Kontakten und absolut in der Stille zu sein. Und wir sind ja in dieser Predigtreihe, wie Aaron gesagt hat, wo es um das Thema Ruhe geht und heute um das Thema Stille. Und ich glaube, wie Aaron gesagt hat, dass wir wirklich in einer Zeit gerade leben, wo Stille sehr selten ist. Wo immer irgendetwas um uns herum los ist, wo Lautstärke da ist, wo Lärm da ist. Und das hat Auswirkungen. Ich glaube, es hat Auswirkungen, dass wir oft müde und erschöpft und angespannt und gestresst sind. Für die Fußballfans unter euch, ich weiß nicht, wie viele das heute sind, habt ihr es vielleicht mitgekriegt, vor 1-2 Wochen, dass Max Eberl, der erfolgreiche Manager von Borussia Mönchengladbach, glaube ich schon seit 20 Jahren war bei Gladbach, hat er echt was aufgebaut, ja, seinen Rücktritt erklärt hat. Ziemlich überraschend für die Leute von außen. Für ihn war das jetzt schon ein längerer Prozess. Und er hat etwas in der Pressekonferenz für seine Gründe gesagt. Und ich möchte euch das einmal vorlesen. Er hat gesagt: Ein ganz simpler Grund, warum ich diesen Job nicht mehr machen kann, weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job so, wie es dieser Job benötigt, auszuüben. Die Person Max Eberl ist erschöpft und müde und das ist der Grund. Und vielleicht kennt ihr auch so Gespräche, wenn man irgendwie Freunde, Kollegen oder Nachbarn oder was fragt, und wie geht's bei dir, was läuft, dass dann so eine Antwort kommt: Ja, ist gerade viel, Arbeit ist stressig, Familie, ja, dies und das. Und wie ist unsere Antwort oft darauf? Wir akzeptieren das. Es kommt kein Aufschrei, wo wir sagen: Was, was ist mit dir los, dir geht schlecht, war keine Ruhe im Leben, du bist so erschöpft, so stressig. Das kann doch gar nicht sein. Warum denn? Was ist denn los bei dir? Sondern meistens, bei mir auf jeden Fall, ist die Antwort: Ja, kenne ich. Das ist bei mir gerade auch so. Mein Kollege ist anstrengend oder was auch immer. Es ist gerade herausfordernd. Ja, ich merke das auch mit den Kindern. Ich wenig Schlaf. Ich bin müde. Ich bin einfach platt. Es ist irgendwie normal geworden in unserer Gesellschaft. Da habe ich das Gefühl, vielleicht rede ich auch mit den falschen Leuten, es ist normal geworden, dass wir sagen, wir sind erschöpft, uns fehlt die Ruhe, wir sind müde. Es ist immer irgendwie Lärm um uns herum, immer ist irgendwas. Und das scheint oft irgendwie wie so ein Dauerzustand zu sein. Für die von euch, die vielleicht schon öfter hier im Gottesdienst dabei waren oder sich schon mal mit der Person von Jesus ein bisschen mehr beschäftigt haben, habe ich mal eine Frage an euch. Was würdet ihr sagen, sind so die Kennzeichen von Jesu Wirken und Leben hier auf dieser Welt, wenn ihr an diese Person denkt? Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr an Jesus denkt und das, was er gemacht hat, wie er gelebt hat? Ist es vielleicht sein Reden, sein Predigen, seine Streitgespräche, die er mit den führenden Persönlichkeiten seiner Zeit hatte, sein Helfen, dass er sich um Arme gekümmert hat, dass er Menschen geheilt hat? Als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir was aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass ein Punkt nicht direkt bei mir oben in der Liste war, obwohl er sehr häufig in den Biografien, in den Evangelien, im Neuen Testament irgendwie vorkommt, nämlich dass ein zentraler Punkt von Leben und von seinem Wirken von Jesus war, dass er Stille gehabt hat, dass er in die Stille gegangen ist. Alle Autoren, wenn ihr das mal lest, danach berichten davon. Es kommt über 20 Mal da irgendwie vor. Und ich habe extra Tabea mal so ein paar mehrere Stellen heute vorlesen zu lassen, um mal so ein Gefühl zu kriegen. In den unterschiedlichsten Situationen schreiben die Biografen von Jesus, dass Jesus in die Stille gegangen ist. Und das war ganz unterschiedliche Situationen. Direkt am Anfang von seinem Wirken, bevor er quasi so, oder als er berühmt geworden ist, ist er 40 Tage in die Wüste gegangen, in die Stille. Vor wichtigen Entscheidungen, wenn er zum Beispiel überlegt hat, wer sollen die Leute sein, die Jünger, die Leute, die mit ihm unterwegs sind, ist er eine ganze Nacht in die Stille gegangen. Als Johannes, ein Freund von ihm, hingerichtet wurde, ist er mit seiner Trauer in die Stille gegangen. Als alle ihn hochjubelten und sagen, das ist unser Held, ist Jesus weggegangen und in die Stille gegangen. Als die Führer ihm skeptisch gegenüberstanden und ja, etwas gegen ihn planten, ist Jesus in die Stille gegangen. Und selbst am letzten Abend vor seinem Tod ist Jesus in die Stille gegangen. In den verschiedensten Situationen ist das irgendwie so ein normaler Weg von Jesus, ich gehe in die Stille. Und ich möchte eine Stelle, die habt ihr auch im Programmheft, nochmal vorlesen, und zwar die aus Lukas 5, die Verse 15 und 16. Könnt gerne mitlesen, wenn ihr wollt. Dort heißt es, Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Also was hier eigentlich heißt, ist, Jesus war am Höhepunkt seines Schaffens, die Leute liebten ihn, die Leute feierten ihn, die Leute freuten sich, die Leute kamen zu ihm, und eigentlich könnte man denken, das ist doch genau das, was du brauchst, das Beste, also wenn jetzt hier alle Leute hinströmen und wir in Gottesdienst machen, das ist doch das, was man will. Aber Jesus, und dann heißt es in Vers 16, er aber zog sich in die Einsamkeit, er zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Das ist, wie Jesus, und das finden wir im Neuen Testament, auf den Lärm und die Unruhe, so positiv vielleicht auch dieser ganze Lärm und die Stimmen auch sind, reagiert. Er zog sich zurück. Jesus reagiert auf Lärm mit Stille. Man könnte fast, wenn man im Neuen Testament so ein bisschen liest, sich irgendwie diese Formel quasi ableiten, je mehr Lärm um Jesus herum ist, desto mehr und so öfter zieht er sich in die Stille zurück. Und ich möchte mit euch heute mal über drei Punkte zum Thema Stille reden. Das war jetzt ein bisschen so eine Einleitung. Und zwar die Herausforderung von Stille, die Einladung zur Stille und die Praxis der Stille. Und wir fangen mal mit der Herausforderung an, denn ich habe bei mir festgestellt, ich bin Christ, dass es, wenn ich sowas lese von Jesus, dass ich merke, boah, ich will das auch und ich brauche das doch auch. Ich merke, dass mein Alltag tatsächlich oft sehr laut ist, sehr voll ist, voller Lärm ist. Und ich denke, boah, ich sehne mich eigentlich danach, auch mal Stille, Ruhe zu haben. Aber ich finde es sehr schwer, das wirklich hinzustellen. Es fällt nicht so leicht, Stille herzustellen, den Lärm auszustalten. Denn ich glaube, wir sind ständig von Lärm umgeben. Wenn wir hier in der Stadt, in der Cottbus leben, ich wohne in der Ebertstraße, da ist so ein Grund, das ist eine schöne Straße, so ein Grundrauschen, da fährt immer mal die Straßenbahn vorbei, unsere Fenster sind nicht mehr die besten, die könnten nochmal ausgetauscht werden, dann pfeift der Wind da durch oder Leute laufen außenrum. Dann sind es die Kinder zu Hause oder für die Kinder vielleicht die Eltern, die auch immer irgendwie was wollen, die Lärm mit reinbringen, die man auch nicht einfach so ausschalten kann. Die Mitbewohner vielleicht, die Musik, die immer um einen herumläuft. Und man könnte jetzt sagen, diesen äußeren Lärm auszuschalten, das kann funktionieren, indem wir dem einfach mal entfliehen und sagen, so, ich gehe jetzt mal raus, ich fahre in die Natur oder was auch immer und setze mich damit hin. Mit den Kindern muss man gucken, man kann die nicht einfach ausstellen, muss irgendwas zu finden. Also lass die nicht alleine mit kleinen Kindern. Aber wir können das irgendwie hinkriegen. Aber dann gibt es doch noch eine Sache, die Aaron gerade auch schon erwähnt hat, die dann immer noch ins Spiel kommt, und das ist unser Smartphone, einen großen Ablenker in all dieser Zeit. Ich habe es jetzt bewusst nicht da, sondern es liegt da vorne, damit ich jetzt nicht abgelenkt bin und daran rumspiele. Denn das ist eine Lärmquelle, habe ich festgestellt, die irgendwie immer da ist und immer unsere Aufmerksamkeit verlangt und die wir immer bei uns haben und das schon so ein Teil unseres Alltags geworden ist. Und ihr kennt alle diese Momente, glaube ich, wo wir warten an der Dönerbude, Aaron hat es gesagt, auf der Toilette vielleicht sitzen der ein oder andere, das vielleicht nicht alle, wo wir im Arztzimmer sitzen und warten, in der Bahn stehen und eigentlich gerade nichts zu tun haben. Und was ist der erste Impuls? Ich greife mein Handy raus, ohne dass ich irgendwas habe. Also mir geht es auf jeden Fall so. Und es gibt eine Studie von Microsoft, die gemacht wurde, und da gab es die Aussage, wenn nichts meine Aufmerksamkeit verlangt, ist das Erste, was ich tue, nach meinem Handy zu greifen. Wenn nichts meine Aufmerksamkeit verlangt, ist das Erste, was ich tue, nach meinem Handy zu greifen. Und 77% der Leute haben gesagt, ja. 77% sagen, okay, wenn nichts ist, ich habe gerade nichts zu tun, ich schnappe mir mein Smartphone. Und ich habe gemerkt, das ist bei mir nicht anders, ich gehöre zu diesen 77%, wenn man mich gefragt hätte. Bei mir ist es ganz oft so, dass mein Gehirn irgendwie schon so konditioniert ist, die Synapsen irgendwie so verbunden sind, dass wenn ich Ruhe habe, dann greife ich mein Smartphone und dann gucke ich ja, was könnte ich denn jetzt machen, dann checke ich irgendwie die News oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Denn es raubt uns vor diesen Momenten, wo es einfach mal ruhig ist, wo ich meine Gedanken schweifen lassen kann, wo ich vielleicht nachdenken kann, wo ich einfach auch vielleicht mal nichts tue oder wo ich vielleicht auch Gott begegne. Und deshalb ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, wenn du sagst, ich möchte Ruhe in meinem Leben haben und ich möchte diesen Lärm erstmal ausschalten, ist vielleicht wirklich einfach mal sein Smartphone beiseite zu machen, auszumachen und das nicht mitzunehmen, so schwer, wie das vielleicht auch manchmal fällt. Und da könnte man noch ganz viel zu sagen, aber können wir noch ein anderes Mal auch nochmal machen. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle euch nochmal kurz einen Moment der Stille geben und euch mal fragen, was ist es bei euch? Bei mir ist es das Smartphone, bei mir ist es auch mein Alltag, wo viele Sachen irgendwie auf mich einströmen. Was ist es bei euch in eurem Leben, wenn ihr mal drüber nachdenkt? Jeder für sich, jetzt nicht am Tisch im Gespräch, sondern jeder für sich alleine. Was ist es, was bei euch hindert, wirklich zur Ruhe zu kommen oder Momente der Stille zu haben? Was hält euch davon ab? Nehmt euch mal 3-4 Minuten in Stille und denkt darüber nach. Was ist das bei euch? Euch. Ich habe auf einmal Sachen gehört, die ich vorher nicht gehört habe, wie das Rauschen vom Wind. War es einfach, gerade das auszuhalten? Jetzt so eine erzwungene Stille. Wann geht es endlich zu Ende? Dass das Baby gleich loslegt, genau. War es leicht für euch, jetzt wirklich mal über diese eine Frage, die ich euch gestellt habe, was hindert euch an der Stille, wirklich mal nachzudenken oder waren eure Gedanken überall? Ich merke bei mir in solchen Momenten der Stille, dass selbst wenn ich es schaffe, den äußeren Lärm mal auszustellen, meine Frau mir die Kinder übernimmt, ich los kann, ich mein Handy zu Hause lasse und ich irgendwo in der Natur bin, dass dieser äußere Lärm vielleicht erstmal weg ist, aber dass dann immer noch ein unfassbarer Lärm irgendwie da ist, nämlich nur ein anderer Lärm, ein Lärm, den ich nicht so einfach ausstellen kann, nämlich ein Lärm in mir drin, in meinem Kopf, in meinem Herzen. Und diesen Lärm zu beruhigen, innerlich wirklich ruhig zu werden, ist gar nicht so einfach und ich würde sagen, noch mal viel herausfordernder, als diesen äußeren Lärm abzustellen. Denn bei mir geht es oft so in solchen Momenten, dass meine Gedanken überall hingehen. Was gibt es gleich zu essen? Emotionen kommen hoch, Wut, vielleicht Zweifel, Ängste, Freude, dann wieder irgendein To-Do, was ich doch morgen noch zu tun habe und dann wieder irgendeine Angst, dann wieder, Magen knurrt, ich habe Hunger und immer springt es von da nach da, nach da, nach da und mein Kopf ist voller Lärm, voller Gedanken. Und ich beschäftige mich jetzt mit diesem Thema schon einige Zeit und schon einige Wochen und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen, Monaten es öfter mal probiert, wirklich so Zeiten der Stille zu haben. Und ich möchte euch einfach mal von zwei grandiosen Erfolgen dieser Stillezeiten von mir erzählen, wo ich gemerkt habe, wie herausfordernd doch manchmal so eine Stille ist und auch gerade innerlich still zu werden, den innerlichen Lärm auszuschalten. Eine Zeit, die ich mir jetzt vor anderthalb Wochen war das, glaube ich, ich habe mich hingesetzt und wirklich Stille einfach mal zu haben, auch nicht ganz viel, ich habe 1000 Gebetsanliegen, wie man es als Christ vielleicht macht, ganz viele Sachen erstmal zu beten oder ganz viel zu lesen, ist erstmal wie, sondern wirklich einfach nur still zu sein und ich hatte schon den Fokus, ich möchte vielleicht auch Gott in dieser Stille begegnen und habe mich hingesetzt und es wurde wirklich still. Und irgendwann bin ich wieder aufgewacht und bin eingepennt. Das war mein erster Erfolg von der Stille in diesem Zeit. Dann ein anderes Mal, ich bin losgegangen und habe gesagt, so jetzt nehme ich mir mal Zeit. Bin rausgegangen in der Stille, ich habe keinen getroffen und bin gelaufen. Und ich bin über eine Stunde unterwegs gewesen. Es hat noch leicht geregnet und die ganze Zeit war mein Kopf da, 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 da. Es hat sich überhaupt nicht nach Stille angefühlt. Und irgendwann stand ich dann so im Regen, meine Kapuze auf und stand dann so und habe gesagt, was soll das Ganze hier eigentlich? Ich komme überhaupt nicht zur Ruhe. Die ganze Zeit ist in mir drin ein Riesenlärm, obwohl ich eigentlich alles ausgestellt habe. Ich glaube, das ist oft sehr herausfordernd, wirklich äußerlich und innerlich still zu werden. Und das ist herausfordernd, aber gleichzeitig ist es, merke ich bei mir, auch manchmal etwas Stille, was, wenn ich darüber nachdenke, etwas ist, was ja vielleicht gar nicht so einfach ist, was ich versuche zu vermeiden, was ich vielleicht auch manchmal fürchte, ganz allein mit meinen Gedanken in der Stille zu sein. Und ich habe in den letzten Wochen ein Buch teilweise gelesen von einem Autor, von Erling Hage, nicht Erling Haaland, der Erling Kage heißt der. Der ist ein Abenteurer und Autor, der alleine zum Mount Everest gelaufen ist, zum Nordpol gelaufen ist, zum Südpol gelaufen ist. Und der hat ein Buch über Stille geschrieben. Und er hat dieses Buch, schreibt er am Anfang von seinem Buch, als Reaktion auf ein Abendessen mit seinen Töchtern, die alle im Teenageralter waren, geschrieben, wo sie alle am Tisch saßen und alle seine Töchter eigentlich immer nur das Smartphone geguckt haben, kommt jetzt die nächste Nachricht, und es kam überhaupt kein richtiges Gespräch irgendwie auf. Und er schreibt in diesem Buch über seine Erfahrungen auf seiner Reise zum Südpol. Und in einem Interview dann über das Buch hat Kage Folgendes gesagt. Ihr könnt das gerne mitlesen, ihr findet das Zitat auch vorne, glaube ich, in eurem Programmheft. Er schreibt, warum es schwer ist oder warum Leute auch versuchen, Stille zu vermeiden. Er sagt, ich vermute eher, dass die Menschen Angst vor der Stille haben, weil sie die Begegnung mit ihrem eigenen Selbst fürchten. Das ununterbrochene Rauschen schützt vor dieser Konfrontation. Die Entscheidung für die innere Stille ist nicht einfach. Es ist bestimmt leichter, mehrmals täglich die News zu checken. Das ununterbrochene Rauschen schützt vor der Konfrontation und die Entscheidung für die Stille ist nicht einfach. Es ist oft nicht auszuhalten, denn ich merke das, wenn ich still bin, dann kommen Sachen hoch. Dann kommen Gefühle hoch, dann kommen Emotionen hoch, dann kommen vielleicht auch Selbstzweifel, dann hinterfrage ich meine Situation, in der ich gerade bin, was ich tue, wer ich bin. Ist das Leben, wie ich leben will? Bin ich nicht total unpassend für das, was ich gerade mache? Und ich kann mich da sehr wiederfinden in den Worten von Kage, dass er sagt, ich fürchte vielleicht manchmal die Konfrontation mit mir selbst. Und das Rauschen, dieses Dauerrauschen, dem ich mich aussetze, lenkt mich eigentlich davon ab. Und ich kenne diese Momente, wenn auf einmal alles um mich herum eigentlich still wird und ich abends im Bett liege, und alles ist still und auf einmal kommen diese Gedanken. Ängste, vielleicht auch gute Gedanken, Sachen, die ich tun muss und denke, schaffe ich das? Und ich habe mir angewöhnt an vielen Momenten, und ich glaube, bis vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gesagt, das ist gut, dass ich das ja angewohnt habe, in diesen Momenten mir meine Kopfhörer aufzusetzen, einen Podcast zu hören, Musik zu hören und mich abzulenken. Einfach, weil ich manchmal in diesen Momenten Angst habe, mich mir selbst und diesen Fragen, die vielleicht in meinem Kopf sind, auseinanderzusetzen oder konfrontiert zu werden. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, das ist wie so ein Schutzmechanismus, immer genug Grundrauschen in unserem Leben zu haben, um diese Dinge zum Schweigen zu bekommen. Und wie Erling Kahr gesagt, wir fürchten uns vor der Begegnung mit unserem eigenen Selbst. Aber ich glaube, und das ist eine Erfahrung bei mir und im Leben von Freunden, die mir darüber erzählen, ist, dass so ein Leben ohne Stille Auswirkungen hat. Und das hat Folgen. Und ich möchte euch einfach mal so ein paar Konsequenzen von einem Leben ohne Stille aufzählen. Vielleicht findest du dich da wieder. Ich glaube, wenn wir keine Stille haben und du vielleicht sogar Christ bist, dann fühlen wir uns aber irgendwann distanziert von Gott. Wir fragen uns, wo ist Gott denn? Wo ist er denn? Ich merke ihn gar nicht. Wir fühlen uns aber vielleicht auch distanziert von uns selbst. Wir verlieren den wahren Blick auf unsere Identität. Ich habe gesagt, entweder Selbstzweifel oder vielleicht auch, ich kann alles schaffen und merken gar nicht, wer wir eigentlich wirklich sind. Und wir werden eingezogen in so einen Strudel von allen dringenden Sachen. Da kommt wieder einer, da kommt der Arbeitskollege, da kommt nochmal eine Aufgabe, da kommt irgendeine Frage und verlieren eigentlich die wichtigen Dinge. Wir fühlen vielleicht auch eine unterschwellige Angst, die fast nie weggeht. Dieses Gefühl, dass man immer so ein Stück hinterher ist, dass man immer versucht aufzuschließen hinter dem Leben, aber man schafft es nicht. Und dann werden wir erschöpft. Wir wachen vielleicht morgens auf und denken unseren ersten Gedanken, wann kann ich denn wieder schlafen gehen? Und selbst wenn wir dann mal Schlaf nachholen, fühlen wir eine tiefere Art von Müdigkeit, die irgendwie nicht weggeht. Und dann richten wir unsere Gedanken auf unsere Fluchtmöglichkeiten der Wahl. Wir haben vielleicht Kaffee am Laufe des Tages in großen Mengen. Wir haben vielleicht auch keine Energie, um das zu tun, was uns jetzt wirklich gut tun würde. Vielleicht als Christ zu sagen, ich bete oder was auch immer, wenn du kein Christ bist, ich nehme jetzt mal wirklich mir eine Zeit der Stille. Und dann kommen diese Fluchtmöglichkeiten der Wahl, vielleicht noch ein Glas Bier, noch ein Glas Wein, die neue Serie bei Prime oder Netflix, der Social Media Feed, den man endlos durchscrollen kann mit dem Finger, Pornografie. Als Christen merken wir, dass wir auf einmal leichte Beute von bestimmten Versuchungen kommen, dass wir auf einmal Dinge tun wollen, die wir eigentlich vielleicht gar nicht tun wollen, was unser Gefühl der Distanz zu Gott irgendwie noch mehr vergrößert. Und dann setzt etwas ein in unserem Leben, glaube ich, irgendwann, was total ungesund ist für uns und unser Umfeld. Wir werden irgendwie reaktionär. Die kleinsten Dinge triggern in uns was aus, lösen was aus. Das kann ein nicht ganz gut gewählter Kommentar vielleicht von meinem Chef oder Kollegen sein. Es kann ein Hinweis von meinem Partner sein, von meinem Mitbewohner. Und es braucht nicht viel und wir verlieren die Beherrschung. Wir schreien vielleicht unsere Kinder an, wir werden verteidigend und sagen, ja, guck doch mal bei dir selbst oder was auch immer. Oder es kommt Selbstmitleid in uns hoch, mein Leben ist doch auch so hart und so schwer. Und wir fühlen uns wütend oder traurig oder beides. Wenn ich jetzt diese Auflistung, wenn ihr da mal ran denkt, vielleicht findet ihr euch da irgendwo wieder. Ich finde mich da an manchen Stellen wieder, immer mal wieder. Nicht immer zur gleichen Zeit in voller Stärke, aber ich finde mich da immer wieder. Aber wie kommen wir da raus? Und ich möchte euch reinnehmen in eine Möglichkeit, die der christliche Glaube schon seit Jahrtausenden eigentlich auch in der Praxis, aber auch in der Theorie quasi anbietet. Wie wir diese Konfrontation vielleicht auch mit uns selbst aushalten können und wirklich zur Ruhe kommen. Und das ist die Einladung zur Stille und Ruhe. Ich denke, dass der Schlüssel, wie wir diese Stille und diese Stille kommen und diese Konfrontation nicht fürchten müssen, ist, wenn wir in dieser Stille nicht alleine sind. Karr gesagt, dass Stille total schwierig ist und total herausfordernd ist. Und wir das vielleicht, das merke ich bei mir, auf der einen Seite wollen. Und wenn jetzt jemand was über Stille sagt, dann denke ich, ja, ich will das auch. Aber dann auch wieder merken, irgendwie fürchte ich mich auch davor. Oder ich will das auch nicht oder ich schaffe das nicht. Und dieses Grundrauschen lasse ich bewusst zu. Aber es gibt eine Einladung im Neuen Testament, die ich in den letzten Wochen öfter gelesen habe, die, glaube ich, uns da raushelfen kann. Und das ist ein Vers, ihr könnt gerne mitlesen im Programmheft aus Matthäus 11. Da sagt Jesus etwas, sind sehr bekannte Worte. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Jesus sagt, kommt in der Stille zu mir. Nicht werdet chill und versucht dann euer Leben in den Griff zu kriegen, eure To-Dos abzuarbeiten, so gut wie Stille auch ist. Auch das ist gut, trotzdem mal Ruhe zu werden. Aber er sagt, kommt mit all dem, was in eurem Kopf, in eurem Inneren vielleicht auch vor sich geht und all diese Dinge, kommt zu mir und dort wird etwas passieren. Ich werde euch, die ihr müde seid, sagt er, die schweren Lasten abnehmen, all das, was in eurem Leben laut ist, zur Ruhe bringen. Ich werde euch Ruhe schenken, eure Seele wird bei mir Ruhe finden, zur Ruhe kommen. Und Jesus beschreibt dann, dass in dieser Stille etwas passiert und wir etwas erleben werden, denn er sagt, ich bin demütig und freundlich, man könnte sagen voller Liebe und das, was ich euch geben werde, statt diesem ganzen Last und diesem ganzen Lärm, das ist leicht. Und ich fand es total interessant, darüber nachzudenken, dass Jesus, wo der christliche Glaube sagt, und die Bibel sagt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass selbst er immer wieder wusste, ich brauche diese Zeiten der Stille. Und nicht nur der Stille mit sich alleine, wo er ganz bewusst gebetet ist, und wir sehen im Neuen Testament,
dass er die Stille genommen hat mit seinem Vater. Es war nicht nur eine Beschäftigung mit sich selbst, sondern ist dort seinem Vater und der Liebe von seinem Vater, mit dem er geredet hat, begegnet. Und diese Liebe des Vaters für Jesus ist so groß, dass es an einer Stelle im Neuen Testament heißt, dass irgendwann diese Stimme vom Himmel sozusagen kommt und sagt, das Jesus, diese Person Jesus, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich unfassbar freue, den ich so wertschätze, den ich so liebe. Und wisst ihr, wenn Jesus uns einlädt, kommt zu mir, dann lädt er uns genau dazu ein. Dann lädt er uns ein, in die Stille zu ihm zu kommen und genau das auch zu erleben, denn das gilt auch für uns. Denn Jesus hat nicht nur ein Leben gelebt, was wir irgendwie nicht schaffen zu leben, sondern er ist auch den Tod gestorben, den wir vielleicht verdient hatten, für uns. Und jetzt diese Worte, die Gott, der Vater, über Jesus sagt, die dürfen, wenn wir an ihn glauben, auch die Worte sein, die Gott, der Vater, über uns sagt. Nicht nur in der Theorie, sondern ganz praktisch. Du bist mein geliebtes Kind. Und Jesus brauchte das immer und immer wieder, in einer Zeit ohne Smartphone. Und er musste immer wieder in diese Stille gehen. Und wie viel mehr brauchen wir das vielleicht? Die leise Stimme unseres Vaters, die in der Stille lauter wird als all die Stimmen, die in meinem Kopf rumkreisen, von anderen Leuten, von mir selbst, in uns drin, die Stimmen und Lärm, die uns verurteilen, die uns müde und erschöpft machen. Und wenn wir in diese Stille begegnen, wir Jesus und der Liebe Gottes. Und ich glaube, das wird Folgen auch haben. Genau wie ich gerade Folgen aufgezählt habe, möchte ich auch mal ein paar Folgen aufzählen, was, glaube ich, passieren kann, wenn wir so in die Stille gehen und Gott begegnen. Stellt euch mal vor, wir finden wirklich, ganz theoretisch jetzt mal, glauben wir, dass das klappen kann, einen ruhigen Ort, vielleicht ein Park, eine Leseecke bei uns zu Hause oder irgendeine Morgenroutine, bevor die Kinder wach werden. Und wir nehmen uns unsere Zeit, vielleicht nicht gleich eine Stunde, vielleicht mal sind es auch nur ein paar Minuten, vielleicht ist manchmal auch eine Stunde sogar zu kurz, um runterzukommen von all dem Lärm, der Hektik und dem Stress und der endlosen Stimulation unserer modernen Zeit. Wir bremsen unseren schnellen Alltag, atmen, kommen zurück in die Gegenwart, wo wir jetzt gerade sind. Und wir beginnen zu fühlen. Zuerst fühlen wir vielleicht die ganze Skala der menschlichen Emotionen, nicht nur Liebe, Freude, Hoffnung, Dankbarkeit, sondern auch andere Dinge, die dann hochkommen wollen. Und oft kommen die oft als erstes. Wut, Zweifel, Ängste, Herausforderungen. Und wir blicken dem Guten und dem Schlechten, dem Abscheulichen vielleicht auch in unserem Herzen in die Augen, unseren Sorgen, unserer Depression, unserer Hoffnung, unserer Sehnsucht nach Gott, unseren Mangel an Sehnsucht nach Gott, unserem Gefühl, dass Gott gerade da ist und unserem Gefühl, dass er ganz weit weg zu sein scheint, unseren Fantasien, unserer Realität, all den Lügen, die wir vielleicht glauben, aber auch der Wahrheit, die bewusst uns bewusst wird, unserer Motivation, unseren Abhängigkeiten, unseren Süchten. Und all das ist, glaube ich, nicht leicht, sich bewusst zu machen, das irgendwie auszuhalten. Aber anstatt, dass das irgendwann unkontrolliert gegen unsere liebsten Leute in unserem Leben, unsere Familie, unseren Freunden, einfach irgendwann rausbricht, die Wut oder die Verzweiflung oder die Selbstzweifel, die wir dann auf andere quasi projizieren, kommt es raus in dem sicheren Ort der Liebe des Vaters. Wir sind in dieser Konfrontation mit uns selbst, wie Kage schreibt, nicht allein. Und in unseren Ohren fühlen wir vielleicht seine Stimme, die langsam hervorkommt zwischen diesen ganzen anderen Stimmen, die mehr und mehr leiser werden. In dieser Stille hören wir Gott, wie er uns seine Liebe zuspricht. Wir hören, wie er uns unsere wirkliche Identität zuspricht. Wir bekommen seine Perspektive auf das Leben, die vielleicht manchmal ganz anders ist als meine. Wir kommen an einen Ort der Ruhe. Unser Versagen verliert langsam seine Kraft über uns, aber auch unsere Erfolge verlieren langsam ihre Kraft über uns. Wir entfliehen den vielen Stimmen und Meinungen von anderen Leuten über uns, ihrer Ablehnung oder ihre Zustimmung. Wir sind frei als Kinder unseres Vaters, frei in Gottes Liebe, frei, um auch zu sagen, ich stehe in einem Prozess, wo ich noch nicht fertig bin und das ist okay. In der Stille kommt unsere Seele zur Ruhe, mitten in einem lauten Alltag und einer lauten Welt. Wie klingt das für euch, so eine Aufzählung? ich muss sagen, ich sehne mich danach. Immer und immer mehr. Und ich möchte abschließen mit ganz kurz einem letzten Punkt, die Praxis der Stille. Wie kann das praktisch aussehen? Ich merke bei mir diese Herausforderung, in die Stille zu gehen und diese Einladung von Jesus anzunehmen, die ist groß. Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, jetzt sei doch einfach mal still. Oder jetzt schalt doch mal dein Smartphone ab. Ich würde sogar so weit gehen, dass meine Erfahrung ist, dass es oft Mut und tatsächlich auch Übung braucht, um diese Stille zuzulassen, unser Handy zu Hause zu lassen. Letztes Mal, als ich das einmal gemacht habe, kamen erstmal eine Viertelstunde, glaube ich, alle Gedanken, warum es so eine dumme Entscheidung war, dass ich gerade mein Smartphone zu Hause gelassen habe, was ich noch alles jetzt hätte machen müssen. Das braucht Übung. Und manchmal braucht es vielleicht auch Zeit. Ich habe euch erzählt von diesem über eine Stunde, wo ich gegangen bin und mein Kopf war voll und irgendwann stand ich dann auf so einem Feld im Regen, kurz vor Kolkwitz, und stand dann so und habe gesagt, was soll das Ganze? Und gesagt, Gott, ich will dir jetzt begegnen, ich will jetzt still werden. Und es dauerte und dauerte über eine Stunde, wie gesagt. Und auf einmal wurde mir was bewusst, wie auf einmal es ruhig wurde. Und ich dachte, boah, krass. Ich versuche eigentlich all das irgendwie am Laufen zu halten. Die ganzen Bälle, die ich irgendwie hochhalte. Ich bin Pastor, ich bin Familienvater, ich habe Dinge, die mich selbst gerade beschäftigen. Und ich versuche das alles irgendwie zu handeln und hinzukriegen und hetze von einem Punkt zum anderen. Und wie viel raube ich mir eigentlich, oder wie viel Kraft raube ich mir einfach selbst, weil ich dieses Grundrauschen, diesen Lärm eigentlich die ganze Zeit zuzulassen, anstatt mir diese Zeiten wirklich einzuplanen, wo ich zur Ruhe komme und zu meinem Gott komme und diese Einladung annehme, um still zu werden. Wie viel Ablenkung und Lärm lassen wir eigentlich immer wieder zu und wundern uns dann, dass wir Gott vielleicht gerade gar nicht hören. Und vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich bin auf der Suche danach, ob da wirklich was an Gott dran ist. Ich bin vielleicht auch schon lange irgendwie auf der Suche und ich weiß es nicht und ich habe da Fragen in meinem Leben. Und ich frage mich, ist das, was ihr hier im Gottesdienst immer erzählt, ist da was dran? Aber du merkst vielleicht auch, wo habe ich überhaupt Zeit, mir diese Fragen mal wirklich in meinem Alltag zuzulassen oder nachzugehen. Zu überlegen, mit vielleicht auch Gott mal wirklich im Gebet zu fragen, bist du da, gibt es dich? Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und erwartet nicht Leute, die das schon perfekt hinkriegen, sondern fangt klein an. Nehmt euch ein paar Minuten, probiert es, schlaft dabei ein und probiert es nächstes Mal nochmal. Es ist eine Möglichkeit, die Gott uns anbietet und wir wollen euch als Kirche unterstützen. Wir haben dafür in der nächsten Woche einen Raum der Stille eingerichtet bei uns im Büro. Ihr habt im Programm läuft nachher auch einen QR-Code, den könnt ihr scannen. Tragt euch einfach da mal eine Stunde ein oder zwei Stunden, meinetwegen auch drei Stunden, ihr müsst nur schnell genug sein, bevor die anderen das gemacht haben. Und tragt euch ein und sagt, ich plane mir ein, eine Zeit, wo ich still werden will. Wir fangen auch nächste Woche einen Glaubenskurs zum Thema Stille ein, wo wir gemeinsam überlegen können, wie kann das helfen? Wie können wir uns helfen? Was sind unsere Erfahrungen? Was hilft uns vielleicht, um auch wirklich bei Gott zur Ruhe zu kommen? Seid gerne dabei. Egal wie, fangt damit an. Ich habe ein Buch gelesen von einem Autor, das ist ein Amerikaner, und der hat etwas sehr Herausforderndes geschrieben. Er hat gesagt, ohne Stille ist es quasi unmöglich, ein geistiges Leben zu führen. Ohne Stille, und das ist für die Christen, kannst du Jesus eigentlich fast nicht folgen. Und die größte Gefahr für unser Leben ist die fehlende Ruhe bei Jesus. Aber die Einladung ist da von Jesus. Kommt, probiert's aus, lasst uns gegenseitig helfen. Nicht, weil wir es müssen, sondern ich glaube, weil wir vielleicht immer wieder merken, wir brauchen es. Jesus lädt uns ein. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass heute auch so ein Tag ist, wo du uns einlädst, hier in diesem Gottesdienst, raus aus diesem Lärm zu kommen, raus aus unseren Gedanken, aus all den Dingen und dass du uns einlädst zur Stille. Ich danke dir, dass es nicht nur einfach eine Stille ist, die wir mit uns alleine verbringen müssen, vor der ich mich auch manchmal fürchte, sondern es eine Stille ist, wo wir dir begegnen dürfen. Und dir begegnen dürfen, indem du sagst, du bist mein geliebtes Kind, komm zu mir. Ich will dir deine Last abnehmen. Vertrau mir. Jesus, du siehst all die Herausforderungen. Du hast selbst als Mensch auf dieser Welt gelebt. Du siehst auch, wie herausfordernd das ist mit unserer digitalen Welt, mit all diesen Dingen, die auf uns einströmen, ununterbrochen, 24 Stunden fast. Aber ich bitte dich, dass wir als Kirche, als jeder einzelne Möglichkeiten schaffen und uns gegenseitig helfen. Nicht aus einem Pflichtgefühl, weil Christen oder weil gute Leute das nur mal so machen, sondern weil wir merken, dass da so ein Geschenk und so eine Möglichkeit, Last und Lärm abzulegen, da ist. Dass du uns einlädst und dass du es tun willst und dass wir bei dir das finden, wonach unsere Seele sich wirklich sehnt. Jesus, danke für deine Einladung. Danke, dass du ja, der bist, der den Sturm in uns auch stillt und uns zur Ruhe bringen kann. Amen. Stille ist etwas, was Zeit braucht. Vielleicht denkt auch der ein oder andere jetzt und sagt, das soll irgendwie was bringen oder das soll irgendwie etwas sein, was Christen machen soll, das soll irgendwie Gebet sein. Ich tue doch dabei eigentlich gar nichts. Ich bin doch da einfach nur da. Und ich glaube, es gibt verschiedene Situationen und Formen, wie man auch beten kann. Wir können mal Gott alles sagen und rausschreien. Wir können ihm unseren Lob und unseren Dank bringen und dürfen das tun. Aber Stille ist auch eine Form von Gebet. Gebet in der Stille spiegelt eigentlich diese gute Nachricht wider, dass ich nichts tun muss, sondern alles schon getan ist und ich einfach kommen darf, einfach in der Gegenwart von Gott stehen darf und sein darf. Ich glaube, der Blick aufs Kreuz, und wir wollen jetzt das Abendmahl feiern, der gibt uns eine Sicherheit, dass das wirklich gilt. Dass wir wirklich einfach kommen dürfen, dass wir zu ihm kommen dürfen, denn dass wir alles haben, was wir eigentlich brauchen, um dieser Liebe zu begegnen. Alles, was wir brauchen und Möglichkeit haben, dass Wunden geheilt werden, dass Sorgen abgelegt werden können, dass alles bereits getan wurde. Und es gibt eine Stelle im Matthäus-Evangelium, ihr könnt es gerne mitlesen, dürft aber auch einfach zuhören, aus Matthäus 26, die letzte Stille, die Jesus im Garten Gethsemane erlebt hat. Dort heißt es, Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier hin und wartet, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Gott, wenn es möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was hier passiert, wenn wir weiterlesen, ist, dass seine Freunde, die an seiner Seite sein sollten, die schlafen schnell ein. Aber was auch passiert ist, diese Stille ist so der letzte Kampf und das letzte Gebet, das Jesus spricht mit seinem Vater in der Stille, wo er nochmal in die Nähe der Liebe von seinem Vater kommt und ihm sagt, wie es ihm gerade geht, aber auch sagt, ich will aber das tun, was du sagst. Und er lässt den bitteren Kelch nicht an sich vorübergehen, wohl wissend, wie wahrscheinlich niemand das von uns weiß, was das für ihn bedeuten würde. Denn Jesus begegnet auf einmal am Kreuz, als er da hängt, der absoluten Stille in der Beziehung zu seinem Vater. Sie ist weg. Er hört nicht mehr die Stimme seines Vaters, die sagt, du bist mein geliebtes Sohn, das ist gecuttet. Sondern stattdessen hört er den ohrenbetörbenden Lärm von all dem Mist und all dem, was in unserem Leben ist und wird ihm aufgeladen, wie wir es wahrscheinlich nie erleben könnten und nie ertragen könnten. Und das hat Auswirkungen für Jesus. Er stirbt und ist getrennt von seinem Vater, von dieser Liebesbeziehung. Aber es hat auch Auswirkungen von uns, weil wir dürfen diesem Vater, Jesus, ab jetzt begegnen. Und Jesus schreit ganz am Ende aus, es ist vollbracht. Alles, was nötig ist, dass wir diese Einladung annehmen können, dass wir wirklich wissen dürfen, wir können einfach kommen. Und da ist ein Gott, der das mir zuspricht. Es ist vollbracht. Egal wie weit wir uns entfernt von Gott fühlen, vielleicht denkst du, ich bin schon 1000 Kilometer in eine Richtung weg von ihm gerannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie Gott ist und ich habe das noch nie erlebt. Sobald wir über unsere Schulter nach hinten blicken und gucken, ist der Gott, dann steht er da und ist da und sagt, ich will dir meine Liebe zusprechen. Ich will dir deine Last nehmen. Ich will dir zur Ruhe bringen. Ich ich darf sein in seiner Gegenwart. Und ich habe das in einem Buch gelesen, ich fand das so cool, wo jemand heißt, was heißt es eigentlich, in die Stille zu kommen vor Gott? Heißt es, in seine Stille zu relaxen, zu entspannen. Wirklich zur Ruhe zu kommen und zu sagen, ich bin jetzt hier. Ich darf sein, so wie ich gerade bin. Du darfst in seiner Güte entspannen und dich an seiner Gegenwart erfreuen und all das, was du mit dir rumträgst, loslassen.